Okay, schönen guten Morgen auch meinerseits. Und ich freue mich einfach, dass ich heute diese Botschaft geben darf. Es ist Botschaft meines Herzens. Es ist eine Freude, einfach hier stehen zu dürfen und das weiterzugeben, was der Herr in mich schon seit Jahren hineingelegt hat. Und danke, Lavin und Silvia, für diese Gelegenheit. Und auch für alle, die hier zuhören, einmal, wenn ich mal etwas sage hier. Es ist auf meinem Herzen heute, es sind eigentlich drei Teile, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Teil geht darum, um Vaterschaft, es geht darum, um die Grundlage von dem, was ich tue oder was wir tun dort in Uganda. Dass ihr einmal seht, so wie ich persönlich klicke, wie wir auch als Team klicken und was Gott damit macht. Der zweite Teil dann ist, da werden wir ein paar Bilder zeigen von der Reise, von dem, was wir dort erleben. Und am Schluss komme ich wieder zurück zu diesem Segen, zu diesem Vatersegen, der ja so wichtig ist. Also der erste Teil geht um diese Vaterliebe Gottes, ohne den wir ja so ein Projekt gar nicht tun könnten. Und darin geht es immer wieder, wie sehe ich den Vater? Und in diesem Zusammenhang hatte ich noch ein Bild, ich möchte das hineinbringen. Ich habe das vor einiger Zeit, ich habe der Leiterschaft schon mitgeteilt, da habe ich uns gesehen, wie wir da in diesem Tram waren. Ich wollte das einfach da hineinbringen, weil da geht es um Vaterschaft, es geht um die Gemeinde, wie wir in diesem Tram unterwegs waren über das Dornbach-Viadukt. Und Lavin und Silvia, die waren da vorne im Tram, die waren am Fahren. Und die Gemeinde, die Jungen, die Alten, wir sind alle eigentlich da hinten drin in diesem Tram. Und wir kommen da zum Zolli und ihr kennt ja das, die Tramhaltestelle, und da ist schon ein Tram dran und wir stehen da hinten an und auf einmal fangen alle AFO poltern an diese Fenster und sie wollen aussteigen. Und er hat eigentlich für Lavin und Silvia alles gebraucht, nicht aufzumachen, weil die Gefahr war eigentlich da, wenn du die Türe aufmachst dort vor der Tramhaltestelle, da ist ungeschützter Raum, da gehst du auf die Straße rein, da kommen die Autos und die Menschen, die werden da einfach umgefahren. Also das war so das Bild. Wir kamen zur Tramhaltestelle, die Türen gingen auf und dann rannten die Leute auf die andere Seite, weil dort drüben war der Bus, der sie weiterführte. Und jetzt, was ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Bus, das ist immer ein Zeichen von einem Dienst. Also wir alle haben manchmal diese Sehnsucht nach diesem Dienst, aber um diese Geschichte kurz zu machen, es geht darum, auch als Leiter, dass wir zurückschauen, wie weit sind die Leute dran, dass wir ihnen zutrauen können, die Türe zu öffnen, dass sie in diesen Dienst, sprich auch zu diesem nächsten Bus hinübergehen können. Also, dass es nicht gefährlich wird für sie, sondern dass wir ihnen das zutrauen können. Und ich denke, das ist auch ein Bild für unsere Gemeinde, auch für Leiterschaft, dass wir zurückschauen, wer ist hinter uns, wie reif sind die Leute, wer können wir freisetzen wo, aber dass wir es nicht voreilig tun, weil da ist immer Gefahr dort auf der Straße, dass der Verkehr umschlägt. Also das wollte ich einfach als Bild mitteilen. Es geht um Vaterschaft. Wir haben das letzte Woche, haben das ihr schon gehört, auch mit den tamilischen jungen Leuten, wie sehr sie sich sehnen nach dieser Vaterschaft, wie sehr sie sich sehnen nach Vaterschaft, Mutterschaft, nach einem Segen von einem Vater. Und grundsätzlich geht es ja uns allen darum, auch speziell die von Eltern nicht gesegnet wurden, es geht um diesen Vatersegen Gottes. Und es geht um Väter, es geht um Mütter, die in dieser geistlichen Verantwortung stehen. Und um in diese geistliche Verantwortung zu stehen, da habe ich ein paar Eindrücke. Einfach, dass wir wissen, wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Zuerst um geistliche Eltern zu sein, aber dann auch um Söhne und Töchter zu sein vom Allerhöchsten. Und wenn ich da in die Sprüche hineingehe, dann sehe ich immer wieder, wie Gott mich anspricht. Das ist jetzt persönlich. Er sagt immer, mein Sohn, mein Sohn. Und das, wenn ich das lese, das tut mir so gut, dass das im Wort steht, nicht irgendwie du oder irgend so etwas, sondern mein Sohn. Und ich möchte euch diese drei Verse vorlesen in den Sprüchen 3, 1 bis 3. Das bewegt, hat mich so sehr bewegt. Dort heißt es, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Das ist, was wir heute Morgen schon gesagt haben. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Also das sind so diese Anweisungen Gottes für uns als Sohn, als Tochter, wo wir wissen, wer wir sind. Also wenn wir jetzt da sitzen, ich hoffe, dass jedes Einzelne von uns wisst, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des Allerhöchsten, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und in Römer 8, 14 bis 17, das sind so wie Schlüsselstellen für mich. Und ich gebe an diese paar Bibelstellen hier am Anfang weiter, weil das ist das, was mich antreibt, auch dort in Uganda. Und in Römer 8, 14 bis 17 heißt es, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Was für eine Zusage für uns, dass wir diese Kinder Gottes sind. Also wenn wir da nach Uganda gehen, dann muss ich das in mir haben, wer ich bin in Jesus Christus. Sonst kann ich diese Arbeit einfach nicht tun. Ich kann nicht dort einfach hingehen und denken, ja, vielleicht ist er mit mir, vielleicht ist er nicht mit mir. Nein, ich brauche diese Gewissheit, weil so wie ich Gott sehe, so wie ihr Gott seht, so gebt ihr Gott weiter an andere Leute. Wisst ihr, wenn ich über Gott rede und ich mache so ein grimmiges Gesicht und ich leide darüber, wie er mich drückt. Denn wenn das Leiden rüberkommt, das schlägt die anderen Leute um. Aber wenn ich über Gott rede und ich sage, und er liebt mich und er liebt dich, dann kommt das raus. Wisst ihr, das geht unter die Haut. Also es ist unter die Haut, ja. Also es geht darum, wie sehe ich Gott, wie sehe ich meinen Vater im Himmel? Weil das ist das, was wir reflektieren. Also es ist so, so wichtig und das ist dann etwas, das von innen rauskommt. Das muss ich mir das nicht noch lange überlegen, sondern ich weiß das. In diesem Moment weiß ich, Gott ist mit mir, er redet mit mir und ich werde das in der Predigt noch ein paar Mal sagen, weil das muss bei uns allen muss richtig reingehen, dass wenn wir da rausgehen, dass wir diese Gewissheit haben, diese Botschaft weitergeben können. Und dann jetzt kommen wir zu diesem Hauptvers von heute Morgen. Da heißt es in Johannes 19 und 20, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Ich denke, das ist so ein Vers, das schreibe ich immer wieder in mein Herz. Ja, ja, wir werden noch größere Dinge tun, wie wir uns das vorstellen. Und wenn ich so mit Gott zusammen bin, so am Morgen früh und ich sehe den Berg vor mir, ich sage es noch einmal, da ist immer die Botschaft, er sagt, du wirst staunen, es werden noch größere Dinge passieren, wie das, was du dir jetzt gerade vorstellst. Amen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir Gottes Absichten sehen in unserem Leben. Dass wir sehen, wie dieser Berg, der vorher da war, auf einmal nicht mehr da ist, weil er redet. Das ist nicht Hokuspokus, das ist sein Wort, das er gesagt hat. Also, es geht um seinen Fluss. Wir haben das heute wieder gesehen. Es geht um seinen Fluss, dass wir in seinen Fluss, in seine Absichten hineinkommen, wie diese auch sind. Dass wir auch in Situationen, in Momenten, wo wir drin sind, auf einmal merken, es ist nicht mehr der Fred, es ist nicht mehr die Angela, die Huguet oder die Susan, die Christine, die funktionieren, sondern es ist er, der durch uns redet und in den Situationen die Wege bahnt. Und das ist so wichtig. Und zu diesem Zeitpunkt möchte ich auch, das mache ich auch mit meinen geistlichen Söhnen dort, immer diese Frage stellen, warum ist Israel auch so wichtig in unserem Leben? Und das ist so eine Klammer, die ich machen möchte, weil es ist wichtig, dass wir unser Fundament, dass wir das immer wieder erkennen, wo wir eingepflanzt sind. Und das ist Israel. Das ganze Alte Testament, wie wir wissen, bezieht sich eigentlich auf Israel. Es bezieht sich in erster Linie, wie Gott umgeht mit seinem Volk. Und wenn wir das lesen, wie Gott umgeht mit seinem Volk, mit Israel, dann wissen wir auch, dann haben wir die Erkenntnis, wie Gott mit mir umgeht. Wenn er sagt, ich tue es nicht um deines Namens willen, sondern um meines Namens willen, dann sehen wir, da haben wir eine Chance. Und dort im Alten Testament sehen wir auch, dass alle Bünde, die Gott gemacht hat, die hat er grundsätzlich mit Israel gemacht. Aber durch das, dass wir durch Jesus Christus diese Erkenntnis haben, sind wir eingepfropft in sein Volk und haben diese Freiheit. Aber es ist sein Bund, der durch Jesus Christus in Erfüllung gegangen ist. Und der Bund, den Gott da immer wieder anspricht, ist dieser neue Bund. Und das ist für mich eine Schlüsselstelle. Es heißt dort in Jeremia 31, 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen will, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und es in ihren Sinn schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also wir sehen hier, dass es Gottes Absicht ist, dass sein Volk sein Gesetz in ihrem Herz haben. Er will uns unsere Missetat vergeben, unsere Sünde nicht mehr gedenken. Das ist eine gewaltige Zusage für jeden Einzelnen von uns. Und es ist Realität geworden, meine Brüder und Schwestern, dort, wo Jesus Christus gesagt hat in Matthäus 26, 28, denn das ist mein Bund, denn das ist mein Blut des Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Da beruft sich eigentlich Jesus auf dieses Wort, von diesem neuen Bund. Er ist derjenige, der dieses Wort in Erfüllung gebracht hat. Und für mich, was ich daraus nehme, es sagt, ich bin verbunden mit Jesus Christus. Ich bin verbunden mit seinen Gedanken zu allen Zeiten, wo ich auch bin, in welcher Situation. Und ich kann das immer wieder runterladen. Wenn ich diese Gewissheit habe in meinem Herzen, wisst ihr dann, wenn etwas passiert, dann filtere ich Dinge nicht mehr mit meinem Verstand zuerst. Wie soll ich da jetzt umgehen? Sondern es ist der Geist, der mich freisetzt, Dinge zu bewegen, spontan da hineinzukommen. Wisst ihr, diese Spontanität in so einer speziellen Missionsarbeit ist sehr wichtig. Wenn ich da immer zuerst noch überlegen muss, ja, was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich umgehen? Das ist kompliziert. Und mein Team, wir wissen alle, wir haben sehr spontan haben wir reagiert und haben die Gegenwart Gottes so stark in dieser Spontanität, haben wir das gespürt. Was rüberkommt dann, ist seine Freude, es ist seine Liebe, ist seine Zuversicht. Wir können das den Leuten zusprechen. Und wisst ihr was? Das passiert nicht über unseren Verstand. Das geht tief in die Herzen der anderen Menschen hinein. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und Gottes Wort, das haben wir immer gesehen, steht über jegliche Kultur. Es steht über Traditionen. Es steht über Hautfarbe. Es steht über allem. Das spielt alles keine Rolle. Auch wenn die Leute uns dann manchmal noch sagen, ja, weißt du bist halt jetzt in Uganda und wir funktionieren etwas anders. Weißt du, wie wir die Kinder aufziehen? Da ist eine andere Tradition und sie müssen dort, sie müssen uns gehorchen und sie dürfen nur reden, wenn wir sie fragen zu reden oder so. Das sind Traditionen, aber es ist nicht unbedingt, es ist nicht das Wort Gottes, weil das Wort Gottes setzt uns frei. Und da müssen wir manchmal durchbrechen durch diese Kulturen, durch diese Traditionen. Und wir haben Gott sei Dank diese gute Lehre von Jack Frost bezüglich Vaterschaft, dass wir wissen, wie unser Vater im Himmel aussieht und nicht, wie wir natürliche Väter sehen. Also das ist so diese Grundlage, wenn wir dort unten sind. Ja, es gibt Traditionen. Ja, es gibt diese Kultur. Aber Gottes Kultur ist eigentlich dieselbe, ist weltweit dieselbe, weil es ist so, wie wir ihn sehen durch das Wort Gottes. Das sind so wichtig in dieser Missionsarbeit. Und dann ist es für mich auch sehr wichtig zu wissen, was Gott sagt über Waisen, über die Witwen, über die Armen, über die Verstoßenen und wir reden sogar zu denen, die das betrifft, speziell dort unten in Uganda, weil Gott sagt in diesem Psalmen 9 und 10 spricht er so viel darüber. In Psalm 10, 14 sagt er ist ein Helfer für die Weisen. Wisst ihr, also Gott ist der Helfer, der Vater ist der Helfer für die Weisen. Und im Psalm 10, 19 heißt es, denn des Armen wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Unterdrückten wird nicht stets vergeblich sein. Also ich lese in diesen Psalmen, erkenne ich immer wieder das Herz Gottes, das er hat für diese Armen, für die Elenden. Und wisst ihr, es geht nicht nur für die Armen und die Elenden dort unten in Afrika. Die Armen und die Elenden und die Verstoßenen, das sind manchmal auch mehr. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden ungerecht behandelt. Ich hatte heute so eine gerade diese Geschichte gehört, wo Ungerechtigkeit in unser Leben hineinkommt, wo wir verzweifelt sind, wo wir denken, da komme ich nicht mehr vorwärts. Ich muss wissen, Gott ist in dieser Verzweiflung mittendrin mit mir. Gott sieht die Ungerechtigkeit, wo ich drin bin. Und er wird sich dem annehmen. Jetzt, wenn ich auf die Ungerechtigkeit schaue, dann verzweifle ich. Aber wenn ich auf Gott schaue, der mittendrin ist in dem, dann bekomme ich wieder Hoffnung. Dann weiß ich, es gibt eine Lösung. Dann weiß ich, er ist mit mir. Und dann geht mein Herz auf einmal wieder auf, weil ich weiß, er lässt mich nicht allein in diesem elenden Dreck, wo ich jetzt gerade drin bin oder in diesem Berg. Amen. Und dann im Sprüchen 19, 17, das ist, ich liebe diesen Vers. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Und weil es so gut ist, sage ich das noch einmal. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also Gott gibt uns, und das habe ich in meinem Leben persönlich, das hat mein Team, auch die Teams, die früher mit mir waren, wir haben das so gesehen. Dort, wo wir säen, dort, wo wir diese Armen, diese Elenden unterstützen, da kommt viel mehr zurück, wie wir uns das jemals vorgestellt haben. Ich glaube, niemand war jemals mit mir in Uganda, der nachher nicht zurückgekommen ist und gesagt hat, ich bin dasselbe wie vorher. Wir alle haben uns verändert, weil wir sind da hineingegangen, wir sind da, haben uns dort auf das Wasser hin bewegt und haben diese Arbeit getan für den Herrn. Wir haben es den Armen, den Elenden angetan, aber eigentlich ist es für den Herrn. Und noch ein Vers, der mich immer wieder so bewegt, und das ist, wie das Wasser das Angesicht, so spiegelt ein Menschenherz das andere wieder. Also so wie ich in das Wasser hineinschaue und mein Angesicht sehe, So widerspiegelt sich mein widerspiegelt sich mein Herz im Herzen des anderen. Und wisst ihr, das ist so eine Realität. Wenn mein Herz fröhlich ist, wenn mein Herz freudig ist, wenn mein Herz den Nächsten annimmt, das spürt er. Wenn ich in meinen Gedanken denke, ach, das ist ein Elender, uff, oder so, und wenn ich negative Gedanken habe, dann widerspiegelt sich das Negative im Herzen vom anderen. Also es ist so eine Wahrheit, wenn mein Herz rein ist und ich da dem anderen Menschen mein Herz offenbare, dann passiert, meine Geschwister, passiert so, so viel. Weil es ist nicht, was wir ihnen sagen, sondern wie sie mein Herz empfinden, wie sie, das ist das Maßgebende letzten Endes im Umgang miteinander. Und das ist nicht nur in Uganda, das ist auch hier so. Diese Erkenntnis von Gottes Gegenwart und das Gefühl zu haben, wie uns Jesus Christus alle Zeit präsent ist in unserem Herzen. Jetzt noch eines und dann gehen wir in diese Mission hinein. In Jesaja 54,2 lesen wir, und das war auch ein, ich gebe euch also all diese Leitverse, mit denen ich ständig laufe. In Jesaja 54,2 heißt es: Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Teppiche deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile aus, weit aus und befestige deine Pfähle. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du ausbrechen und dein Same wird die Nationen besitzen. Amen. Viele von uns haben sicher schon diese Botschaft gehört und wir sitzen da und sagen, ja, wunderbar, ja, spare nicht, ja, wir spannen das noch größer und her, zeige mir dann, wann das passieren soll. Wisst ihr was? Er zeigt es uns sehr oft, aber wir müssen auch, dementsprechend müssen wir mit seiner Antenne verbunden sein und sagen, okay, ja, jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt mache ich diese Schritte. Und wisst ihr was, wenn wir das erkennen, wo Gott uns sagt, wo wir diesen Raum größer machen sollen, es braucht immer uns, die wir diese Schritte machen. Wir können nicht sitzen bleiben und sagen, Herr, du hast zu mir geredet, ja, mach es durch mich. Er sagt, dann steh auf und geh. Und wisst ihr was, dann kommt Gott da mitten hinein in unsere Situation, wo wir gerufen sind. Und er wird es zulassen, dass dieses Zelt immer größer wird, dass wir mehr und mehr Land einnehmen. Aber wir müssen den Mut haben, das zu tun. Und jeder Einzelne von uns kann diesen Unterschied machen. So oft denken wir, ja, das ist für Fred oder das ist für Christine oder für Andreas oder irgendjemand anders. Nein, wir alle sind gefragt, weil wir alle können diesen Unterschied machen in unserem Leben. Und das ist für mich das die wichtigste Botschaft. Und wenn wir die Schritte machen, dann ist Gott mit uns. Und ich kann euch sagen, ihr schaut mich jetzt an, ich bin selbst der am meisten überrascht, was wir dort unten in Uganda in diesen 8 Jahren alles bewegt haben. Ich komme vor diese Gebäude, ich schaue das an, mir kommen jedes Mal die Tränen. Weil es ist so etwas Überwältigendes, was Gott tut. Und es ist eigentlich zurückzuführen, ich kann sagen, da kann ich meiner Frau die Ehre geben, sie hat gesagt, geh, sie hat gesagt, geh, sie hat gesagt, geh. Und ich, ja, nein, ja. Sie hat mich aus dem Nest geschubst, wollte ich mal sagen. Aber manchmal brauchen wir jemanden, der uns schubst, weil wir denken, ja, das ist sicher nicht ich. Aber ich wollte das einfach sagen, manchmal brauchen wir jemanden, der sagt, geh, mach, tu das. Und ich weiß es, Gott hat das belohnt. Es hat meine Situation, unsere Situation verändert und so viel. Und jedes Mal, wenn wir dort nach Uganda gehen, dann sehen wir noch mehr, wie sich das weiter ausbreitet, links, rechts. Und wir nehmen das Land ein und sind in diesen Situationen drin. Und es macht so viel Spaß und Freude, einfach mit Gott unterwegs zu sein an so einem Ort. Amen. Jetzt möchte ich, das ist jetzt eigentlich die Basis von dem, was wir denken, glauben. Und jetzt möchte ich in ein paar Bilder da hineingeben. Also noch einmal zu sagen, ich meine, viele von hier waren schon mit dabei. Christine, ja, und auch Huguette und Angela und früher Simon und Keith und Yüksel und weiß nicht, wir sind einige, die schon unten, dort unten waren. Wir haben viel erlebt. Und das ist so ein typisches Bild, wie wir das sehen. Angela, wie sie leibt und lebt. Sie kommt dort an und sie ist so eine, das Herz, das geht einfach rüber zu den Kindern. Sie zieht sie förmlich an. Die kommen zu ihr und Angela ist wieder zurück und so. Und es ist so schön einfach. So sieht das aus. So, ich müsste euch das vorstellen. So das Willkommensein. Die Kinder, die rennen zu uns. Die wollen uns berühren. Aber wisst ihr was? In erster Linie, sie wollen einen Segen von uns. Sie halten dir alle den Kopf hin, weil sie möchten, dass du die Hand drauflegst. Ja, und dann auf der einen Seite berühren sie diese wunderschöne weiße Haut und am anderen wollen sie, dass du sie segnest. Also das ist so ein Bild, wie wir das erleben. Jetzt gehen wir noch ein bisschen an einen anderen Ort. Okay. Spielt keine Rolle. Es ist nicht alles in der Reihenfolge, wie ich das haben wollte. Aber hier sehen wir einfach so, ihr müsst euch das vorstellen. Wir sind dort unterwegs. Das ist diese Wolke Gottes ist über uns. Das müssen wir einfach sehen. Wir gehen dort. Das ist Red Chili. Das ist mitten in der Safari. Wir sind etwas nach vorne gegangen. Mitten in der Safari. Wir kommen da an und fangen an zu reden. Auf einmal kommt eine Freude über alle die Leute. Und die wollen wissen, was wir tun. Und wir sind mittendrin mit ihnen im Gespräch über die Arbeit. Und die haben so eine Freude. Die wollen niemanden anders mehr bedienen eigentlich. Wir sind auf einmal in diesen Zentrum geruckt. Warum? Weil die Gegenwart Gottes einfach so stark war. Freude war da. Liebe war da. Und da kommen die einen nach dem anderen und sagen, ja, wir sehen, ihr seid Gottes Kinder dort. Kannst du bitte für mich beten? Die Joy, die hat gesagt, ja, ich möchte einen Mann finden. Ich möchte Kinder haben. Ich möchte eine Familie haben. Ich glaube, wenn du für mich betest, dann wird das passieren. Dann bete ich für die einen, dann sagt der Nächste. Und wir haben Familienprobleme bei uns zu Hause. Und das und jenes ist nicht in Ordnung. Bitte bete, weil ich weiß, wenn du betest, dann wird sich das verändern. So stehe ich dort an der Bar und bete für den einen nach dem anderen dort an diesem Ort. Einfach, dass ihr seht, wenn die Glocke, diese Glocke der Herrlichkeit über uns ist, der Herr schickt uns die Leute und wir kommen in das Gebet hinein. Und dann hatten wir noch einen, der war der Chef an der Rezeption, der hieß Moses. Sein Kind wurde über Nacht schwer krank. Und er musste 5 Stunden lang weitergehen zu diesem Kind. Hat uns das an, bei der Fähre hat er uns das erzählt. Dann habe ich ihm $20 in diese Hand gegeben, weil die haben kein Geld so für die Fahrt. Und habe gesagt, viel wichtiger ist das, was ich für dich bete. Ich habe für die Tochter gebeten. Ich habe ihm vorausgesagt, du wirst hingehen und deine Tochter, wie Jesus das auch gemacht hat, deine Tochter wird gesund sein. Und dann ist er hingefahren, 5 Stunden, hat mir ein SMS geschrieben, hat gesagt, es geht ihr besser, aber sie ist noch nicht ganz gut, sie ist im Spital. Am nächsten Morgen schrieb er mir ein SMS, sie ist total geheilt, danke für dein Gebet. Einfach, dass ihr seht, wie es spontan dann, wenn wir da drin fließen, was Gott alles machen kann. Also das war in der Mitte der Safari. Hier bin ich zusammen mit meinem geistlichen Sohn, mit Jimmy Simon Sekimpi. Jimmy Simon, den habe ich im Jahr 2001 getroffen. Dort, er kam täglich mit uns auf den Gebetsberg von John Mulinde. Wir hatten, und er war damals, war 14 Jahre alt, ist jetzt so um die 30. Und er ist so mein großes geistliches Erfolgserlebnis. Er ist Assistentpastor dort in der Gemeinde, hat einen eigenen Laden und er ist wirklich einfach solid mit dem Herrn unterwegs. Er leitet die Anbetung, er leitet die Fürbitte in der Gemeinde und einfach ein. Wir brauchen manchmal solche Früchte in unserem Leben, wo wir sehen, ja, wenn wir mit jemandem stehen, im Segen, im Begleiten, dann macht Gott einen Unterschied. Und er ist, wir waren dann bei ihm in seiner Gemeinde, ich durfte dort predigen, aber er hat auch einen Gebetsberg, also das ist ein ganz tolles Ding. Da sehen wir so diese Kinder bei uns im Vorhof, diese Kleinkinder. Ich liebe einfach diese Krawatten, wie sie angezogen sind. Ich liebe diese Atmosphäre. Da bewegen wir uns drinnen jeden Tag. Das ist so unsere Arbeit dort an der Schule. Jetzt mal schauen, was als nächstes kommt. Und da ist so ein Lieblingsbild von mir. Die Christine, als sie endlich ihren Sacke kennengelernt. Christine war in 2010 hier dabei, als ich hier die Idee von Uganda vorstellte. Und sie war eine von 16 Leuten, die damals bereit waren, dieses Projekt zu unterstützen. Es war eigentlich der Anfang von dieser ganzen Arbeit Uganda Youth Ministries. Und dieser Sacke, ich meine, dass, wenn du siehst, diese Freude, als er endlich seine Sponsorin gesehen hat. Wir sind nachher zu ihm nach Hause, haben dann noch mehr von ihnen erfahren. Aber das war so das erste Bild, als er da hineinkam, wie er sich in die Arme stürzt von Christine. Und ich meine, das ist einfach Liebe auf den ersten Streich, wenn ihr das vorstellt. So, so wunderschön. Und da sehen wir, das ist eigentlich der Hauptteil unserer Arbeit, ist, dass wir gehen da in diese Klassenzimmer hinein. Es sind 10 Klassenzimmer, die wir da besuchen. In erster Linie, dann reden wir mit den Leuten. Und das ist einfach gewaltig. Und wie ihr wisst, man will nicht immer in die nächste Klasse hineingehen und dasselbe quatschen, was in der Klasse vorhin passiert ist. Und der Herr hat uns dieses Jahr wirklich freigesetzt, dass wir jedes Mal irgendetwas anders passiert ist. Wir haben über Jahreszeiten in der Schweiz geredet, Winter, Spring, Summer, Fall und das alles. Wir haben uns auch vorgestellt, zum Beispiel in einer anderen Klasse, was wir machen in der Schweiz. Und dann, hier kommt mir jetzt gerade in den Sinn, haben wir über Angela geredet, Angela, die bei der Post in der Schweiz arbeitet, und dann wollten sie wissen, ja, Post, ja, was machst du da? Ja, Postauto. Und dann kam mir der Gedanke, Postauto, du da, das Postauto. Und da habe ich ihnen das vorgesungen, und dann haben sie so eine Freude gehabt, weißt? Aber es hat dann den Bann gebrochen, wisst ihr, wo wir einfach zu ihnen reden, sondern wo sie dann Fragen stellen und so. Haben wir in allen Situationen wieder andere Eindrücke bekommen. In einer anderen Klasse ging es darum, welchen Beruf ihr ausüben möchtet. Und das ist dann spannend. Also das ist auch für uns so lustig. Da steht ein kleines Mädchen, das ist kräftig, und sagt, ich will Bäuerin werden. Aber sie hat schon die Postur einer Bäuerin hat sie schon gehabt. Und dann lachen wir. Ja, Bäuerin, ja. Und der andere ist auch ein kräftiger Junge, sagt, und ich will Plumber werden, also ich will Sanitär werden. Und so. Und wenn ihr da drin seid, da nimmt Gott uns durch diese Phasen. Ein anderer wollte, I want to be a lecturer. Also ich möchte gerne lehren, ja. Also so gehen wir durch diese Klassen durch. Und jede Klasse, wisst ihr, es ist nicht nur einfach, dass wir dort reden. Es ist etwas, was im Geist passiert. Und ihr seht dort zuerst, dann, wenn wir durch diese Klassen gehen, dann segne ich immer die Lehrerin oder den Lehrer. Weil es ist für mich auch wichtig, dass die nicht nur einfach sehen, wie die Kinder gesegnet werden, sondern auch die Lehrer. Und die schätzen das sehr, wenn man Hand auflegt, sie lehrt. Und was wir gleichzeitig tun, wir rufen die Berufung von jedem Kind dann heraus. Dass das, die Gaben Gottes, die Gott in diese Kinder hineingelegt hat, dass die hervorbrechen. Dass Gott das bewässert und dass sie werden zu dem, was Gottes Absichten sind. Und ihr seht es da, die Eltern, aber die Kinder, wenn sie so sitzen, die strecken sich hin. Jeder streckt den Kopf hin, weil das ist das Wichtigste für diese Kinder, dass sie gesegnet werden. Also ihr seht das, das ist die zentrale Arbeit, die wir dort tun. Wir bauen diese Beziehungen. Sie kennen uns jetzt mittlerweile, diese letzten 8 Jahre, wie wir da hineinkommen. Es sind Beziehungen, wenn du kommst, dann wissen sie, aha, es ist wieder, sie nennen mich Pastor Fred aus der Schweiz, aber das ist so eine Freude, weil es ist Kontinuität. Und für Leute, die in ihrem Leben keine Kontinuität kennen, sei das mit Vater, mit Mutter oder was, ist das so, so wichtig, in diese Kontinuität hineinzukommen. Also das ist diese zentrale Arbeit, die wir tun dort. Jetzt mal schauen, was nächste Überraschung. Das ist so, ja, das ist das Team. Da sind wir auf einer Bootsfahrt zum Murchison Falls. Da seht ihr den Wasserfall dort hinten. Und ihr seht, also das ist wirklich schön. Alle strahlen da. Das war wirklich eine freudige Dings. Und es war so eine super Gelegenheit. Dort haben wir die Nilpferde gesehen und die Tiere und Krokodils. Ich zeige das später noch. Und einfach, dass ihr so diese Safari, da möchte ich ein paar Dinge sagen. Es ist so wie, wisst ihr, wir kommen ja an dieser Safari, kommen wir in die Domäne hinein von diesen Tieren. Wisst ihr, also es ist nicht unsere Domäne, wir kommen zu ihnen. Und wenn dann auf einmal die Eltern kommen und sagen, und ich zeige dir mein kleines Baby, also das Busch, also das erquickt mein Herz dort, wie sie aufmarschieren und sagen, hallo, wir freuen uns auf euch und wir zeigen euch, was wir seit dem letzten Mal da produziert haben. Also es ist, wir müssen das so anschauen, wir sind in ihrer Domäne, sogar der Giraffe, der verbeugt sich vor uns, wisst ihr. Also das ist so eine Freude. Und der schaut so unten ins Fenster rein, so, was macht ihr denn da? Aber es ist so, nehme ich das wahr, wir kommen in ihre Domäne und wir besuchen sie und sie haben eine Freude an unserem Besuch. Und dann, ich weiß nicht, das sind eigentlich die Wasserbüffel, auch diese, die gaffen uns eigentlich ganz komisch an. Das sind die gefährlichsten Tiere dort unten, die es gibt, so mit den Hörnern. Es ist etwas dunkel, man sieht sie nicht so gut. Aber das sind die Riesenmengen von Wasserbüffeln. Und dann kommt das Krokodil, das sagt zu mir, hey, schau mal meine neue Zähne an dort, die großen Zähne. Ihr seht so, wie das Krokodil die Zähne zeigt dort. Und wenn du da bist, das ist so eine Freude, dem zuzuschauen. Und nicht nur das, sondern der lacht noch dazu. Also ein Riesending, das hat sich da vorne gequält und sagt, schau mal. Ah, da geht das. Also das war... einfach, dass er das sieht. Und dann kommt dieser schöne Leopard. Da haben wir auch eine Geschichte dazu. Da fahren wir doch am letzten Tag durch diese Safari. Und eigentlich letzte 3/4 Stunde, eigentlich fragt uns der Guide, der mit uns ist, was möchtet ihr gerne noch sehen? Und wir haben gesagt, wir haben noch keine Löwen gesehen. Dann hat er gesagt, jetzt sind wir so eine Stunde rumgefahren, aber das Gras, müsst ihr wissen, ist etwa so hoch. Und da hat er gesagt, da hinten habe ich sie heute früh gesehen, aber ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo sie sind. Und dann waren wir etwas enttäuscht, ja, muss ich sagen. Und dann sagt er auf einmal, aber jetzt gehen wir mal von der Piste weg, durch das hohe Gras, da fahren wir 50, 100 Meter, 2, 3 Schlenker und dann fährt er doch vor diesen Baum hin und sagt und schaut dort oben. Und dort sitzt dieser Leopard und sagt, herzlich willkommen in meinem Paradies. Also auch noch ein grimmiges Gesicht gemacht. Ich habe ihn eigentlich als Letzter erkannt. Alle haben gesagt, ja, siehst du ihn nicht dort in der Gabel, schau überall hin. Es war so schwierig, den zu sehen, weil er sitzt dort im Dunkeln dort in dieser dort drin. Und wisst ihr, dieser Park, wenn ihr einfach zum diese Dimension zu sagen, ist vielleicht so groß wie der Kanton Basel-Land. Das ist ein riesiges Gebiet. Und dort drin sind vielleicht 5 von diesen Leoparden. Und es gibt tausende von Bäumen. und dass der dort reinfährt und vor diesem Baum und uns den zeigt. Also er sagt, das passiert einmal vielleicht alle 4 Monate, dass wir einen sehen. Und wisst ihr, für uns war dann die Reise, die war geregelt. Also wir haben da weiß man einfach, das ist ein Kuss vom Herrn, wo er uns sagt, und ich bin ein Belohner für eure Herzen. So schauen wir das an. Wir waren so 15 Minuten haben wir dort verweilt. Das war wirklich schön. Wir fahren zurück. Jetzt müsst ihr den Rest dieser Geschichte hören. Wir fahren zurück zur Fähre. Ich mache die Autotür auf und ich falle mit der Türe gleich raus auf den Boden. Und die Moral von der Geschichte, normalerweise mache ich sehr schnell die Türe auf, um ein besseres Bild zu bekommen. Diesmal habe ich die Türe nicht geöffnet, weil ich weiß nicht, wie dieser Leopard reagiert hätte, wenn auf einmal diese Türe krachend rausgefallen wäre und wir dort alle wirklich mit bloßem Auto gesessen wären. Also es ist gleichzeitig eine Bewahrung Gottes. Wir müssen dann zu Fuß zum Hotel zurückgehen, aber es war dieser Leopard schon alleine war eine Reise wert. Also das ist das Ding. Am Samstag, am mittleren Samstag habe ich jeweils ein Seminar oder ein Zusammentreffen. Das sind eigentlich meine geistlichen Söhne, Töchter, manchmal noch mit Anhang, aber es sind so um die 40, 50, ich glaube, es war eigentlich am Schluss recht voll, es sind vielleicht etwa 50 Leute, die wir zusammen waren, einen Tag zusammen verbracht haben in der Gegenwart Gottes, wo ich rede, wer wir sind in Jesus Christus, Gottes Kinder. Und wir sitzen da in einem Halbkreis, sitzen wir da und teilchen aus. Aber was dieses Jahr speziell war, ist, ich wollte sie ja hineinnehmen in Gottes Absichten für ihr Leben. Und wisst ihr, wenn wir von vorne reden und die Leute können nicht fragen, dann passiert nicht so viel. Da haben wir, diesmal war das Thema, was ist für euch einzigartig, was ist kreativ in eurem Leben, wie ihr euer Leben bestreiten könnt, wenn wir auch in der Zukunft. Weil dort unten geht es auch, es geht ums Existenzielle. Und ich glaube fest daran, dass wir einen kreativen Gott haben. Wir haben einen, der unmögliche Dinge möglich macht. Aber wir müssen mit ihm verbunden sein in kreativen Ideen, in Eindrücken. Und so haben wir diese Eindrücke dann gesammelt. Angela hat diese feinsäuberlich aufgeschrieben. Und mein Eindruck, ich gebe euch zwei kurz weiter, mein Eindruck war, dass wir dort neben der Schule eine Bäckerei aufmachen. Das sind wir jetzt dran. Eine Bäckerei mit Schweizer Brot, mit gutem Kaffee. In Uganda gibt es sehr guten Kaffee mit Gipfeli, mit Passisserie, aber wo die Leute hingehen können, wo das Aroma von diesem Brot auch rausgeht in die Stadt hinein oder in das Dorf hinein, wo es förmlich die Leute anzieht, wo sie gutes Brot kaufen möchten mit Oliven, mit Kernen drin oder dass das Brot, das wir haben, das gibt es dort einfach nicht. Aber das ist eigentlich so meine Idee und eine andere Idee war, dass wir die Abfälle sammeln, Abfälle von Bananenschälen, von der Küche, diese Abfälle, die kann man trocknen, zusammenpressen, das gibt es eine Maschine dafür, dass wir das gebrauchen können, um anzufeuern in unserer Küche, dass wir nicht mehr dieses große, lange Holz brauchen, sondern dass wir mit den Abfällen, und da gibt es genug Abfälle, das kann ich euch sagen, dass wir mit einer Maschine das zusammenpressen und jemand im Team hat sofort auch das Geld für diese Maschine gegeben, also wir werden das machen. Das sind so die Ideen, die da rüberkamen an diesem Samstag und einfach diese Gemeinschaft zu haben und ich kenne natürlich die meisten von denen, wenn ich auch persönlich immer wieder dran begleite sie und sehe, wie ihr Leben einfach total verändert wird. Also das war dieses Samstag, ist für mich sehr wichtig, einfach einen ganzen Tag mit ihnen zu verbringen. abends kommen sie dann, der eine, der andere, immer wieder an unseren Tisch. Manchmal, Christine schüttelt den Kopf, manchmal nicht so einfach, weil die genießen das, die Gemeinschaft dann nicht nur am Nachmittag, sondern am Abend, wenn wir zusammen essen und austauschen. Und wir wussten nie, wer noch alles dazu kam. Da immer war jemand Neues, aber es war schön. Dann haben wir einen Ausflug gemacht zu Maria Preon. Preon, das ist immer für uns so ein Highlight, mit ihr zusammen zu sein. Ihr alle kennt sie und oder viele von euch kennt sie und sie ist so erfrischend. Sie hat schon tausenden Kindern geholfen dort in Uganda. Und sie hat uns gesagt, sie ist jetzt gerade 80 geworden, aber diese Vitalität, das Leben in dieser Frau, das ist so etwas ansteckend. Dann stehst du mit ihr da und dann schaut sie ihre nächste zeigt sie dir die nächsten Projekte, ein Altersheim oder für eine Altersresidenz, wo sie am Fertigbauen ist, und dann kommt noch ein Gebäude und dann das noch und jenes. Also sie hat Visionen, sie hat Träume. Und wisst ihr, wenn wir älter sind, das tut so gut, jemand älter zu sehen, wie sie noch träumen kann. Und ihr Gedanke ist immer, wenn mir Gott eine Vision aufs Herz legt, dann bezahlt er auch dafür. Und er hat schon so viel bezahlt. Also sie ist so glücklich dort. Und wie gesagt, das ist immer ganz speziell. Hier sind wir, seht ihr noch ein Bild, so wenn wir die Leute besuchen in ihren Häusern. Das ist jetzt eine Tochter und ein Sohn von Judith, und die sie unterstützt. Und da sind manchmal 15, 20 Leute dort drin. Wir wissen nicht. Ich habe geschaut hinten, wie die alle schlafen. Das sind 7, 8 Leute auf etwa 4 Quadratmeter. Wie sie das machen, weiß ich auch nicht. Aber einfach, ich wollte euch dieses Bild zeigen, einfach wie es aussieht, wenn wir diese Leute besuchen in ihren Häusern. Was ist jetzt passiert? Ja, aber ja, der andere Novelle. Ja, das war der Kleine. Der wollte einfach, dass ich ihn auf die Arme nehme und segne. Und einfach, das sieht ihr, das geht unter die Haut, meine Lieben. Wenn so ein Junge im Arm ist, er hat seine Schuhe verloren auf dem Weg, es war alles egal gewesen. Er wollte einfach, dass ich ihn hochhalte und ihn segnen würde. Aber so sieht das aus dann, wenn so diese Liebe fließt, mit der du mit denen unterwegs bist. Das ist auch ein anderer, das ist eigentlich mein Patenkind, der Faruk, und ich habe den genommen und ausgewählt, um euch vorzustellen. Der Faruk ist jetzt 14 Jahre alt. Ich habe ihn kennengelernt, als er 9 oder 10 Jahre alt war. Er ist bei einem anderen Pastor, ist er untergebracht. Aber seine Mutter war Christin, sein Vater Muslim. Dann ist vor etwa 4, 5 Jahren ist seine Mutter gestorben. Das war schrecklich für ihn. Und er hat sich zum Christentum bekannt zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat sein Vater, der Muslim, ihm gesagt, jetzt musst du raus aus dem Haus. Und seither ist er eigentlich elternlos. Aber so ein feiner Junge. Und er bat mich, dass ich ihn zusammen mit Pastor Moses taufen würde. Dann sind wir in diesem Swimmingpool und ich habe ihn getauft. Also das ist so, was alles da im Nebenbei passiert. Im Nebenbei dann das große Event, der Geburtstag von, darf sagen, der 66. Geburtstag, den wir gefeiert haben mit Hüget. Und hinten dran ist die Sharon, die diesen Kuchen gebacken hat. Und unsere Angela ist sehr verbunden mit Sharon. Und einfach, das ist so auch so ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, an diesem Abend waren etwa 15 Leute mit uns. Aber der Kuchen hat gereicht für alle. Aber es war ein so schönes Geburtstagsfest. Ich denke, das sind so meine Bilder, um euch da so etwas hineinzunehmen in all das, was wir dort alles tun, in diese Safari. Und wollte ich einfach auch sagen, auch selbst im Hotel, wo wir sind, in diesem Namirembe Guesthouse, dort sind wir so so willkommene Gäste. Also wir können da hineingehen, wir dürfen durch das Hotel durchgehen und unsere eigenen Zimmer auswählen, wo wir gerne sein möchten. Wo kannst du das sonst? Nein, das gefällt mir nicht, da ist der Schrank, stimmt nicht, die Dusche ist nicht so gut oder was. Also du kannst da durchgehen und wir können auslegen. Und die lieben uns, also das ist, die dienen uns zu. Und das ist einfach schön, dass du auch dort, selbst im Hotel, wo du wohnst, dass wir so einen Unterschied machen, wer sind. Und noch eins, dass ich das nicht vergesse. Was mir das Zentrale ist natürlich dieses Mal, dass wir alle Kinder, alle die Kinder, die wir aus der Schweiz aus sponsoren, mit denen machen wir, haben wir alle eine DVD gemacht vom Interview. Also ich interview dann dieses Kind und frage, wie es ihm geht, stelle die Patin vor, fragen, wie lange muss die zur Schule, gewisse, die gehen eine Stunde, anderthalb Stunde, laufen die zur Schule. Und so, also wir bauen dort auch Beziehungen. Und ich habe viele Feedbacks, Rückmeldungen bekommen, dass diese DVD hat viele Herzen schon berührt. Weil jetzt sehen sie nicht mehr nur ein Bild von ihrem Patenkind, sondern sie sehen, wie das Kind zu dir redet. Und das es hat etwa 2 bis 3 Tage gedauert, bis wir alle diese, bis wir das alles, diese DVDs gemacht haben. Jetzt kommt der Rahmen noch zum Abschluss, wo ich habe gesagt, am Anfang war es so, mein Kopf, mein Geist, wie der funktioniert. Jetzt kommt der letzte Teil und das ist dieser Segen. Es geht ja immer um diesen Segen und das ist so wichtig. Und da wollte ich 2, 3 Dinge sagen. Christine und ich, wir arbeiten durch diese Segensgeschichte, die wir alle kennen, von Isaac und Jakob und Esau. Und die Geschichte, die kennt ihr und wir haben das, wir arbeiten da täglich praktisch dadurch und haben gesehen, wie dieser Esau sein Geburtsrecht eigentlich an den Jakob abgetreten hat. Und wir wissen auch, dass die Geschichte kennen wir, der Vater war blind, hat den Jakob gesegnet und dann kam der Esau rein und wollte diesen Segen, den er eigentlich schon, der Vater schon weitergegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also an mir, ich weine manchmal beinahe mit, weil das ist so eine traurige Geschichte, der kommt zum Vater und sagt, jetzt ist der Vater weint, bitterlich heißt es in dieser Geschichte, der Vater weint bitterlich, der Esau weint bitterlich, aber er hat dieses Erbrecht, hat er verkauft. Und das ist für mich so, in erster Linie ist das ein großer Schmerz. Jetzt kommt aber der zweite Teil und das gilt für uns. In Jesus Christus, wisst ihr, auch wenn wir diesen Vatersegen nie empfangen haben, auch wenn wir das Gefühl haben, ich bin von meinen Eltern nie gewollt oder akzeptiert worden oder was auch immer ist, jeder von uns, wir haben alle unsere Geschichte. Aber jetzt das Große, in Jesus Christus bekommen wir diesen Segen, bekommen wir diesen Vatersegen. Er gibt uns diese zweite Chance, die dieser Esau vermeintlich nicht bekommen hat. Also wir wissen, dass er trotzdem mit einem Reichtum davon lief. Also er ist nicht ohne etwas weggegangen. Aber für mich und für uns, das ist so das Wichtige, dieser Segen, den wir aussprechen dürfen über die nächste Generation, dieser Vatersegen, der ist so, so wichtig. Und ich stand hier letzte Woche, die Abby hat das gesagt, das hat mich so beeindruckt, wie sie gesagt hat, ich sehne mich so nach diesem Segen von geistlichen Eltern. Wisst ihr, und das ist eine Realität heute. Wenn ich mal abtrete, das Wichtigste, was ich weitergeben kann, ist diesen Vatersegen an die nächste Generation. Und geistliche Vaterschaft Meine Geschwister, ist etwas vom Wichtigsten. Es bedeutet, dass wir in Beziehungen leben können. Es ist wichtig, dass wir auch für unsere Kinder eine Vision haben können. Es ist wichtig, dass wir in dieser Treue mit ihnen unterwegs sein dürfen. Es ist wichtig, dass sie spüren, ich, der geistliche Vater, die geistliche Mutter, die steht zu mir in guten, auch in schwierigen Zeiten. Geistliche Vaterschaft bedeutet auch, ich muss bereit sein, etwas Neues anzunehmen, etwas Neues zu lernen. Auch wenn ich manchmal denke, ja, jetzt macht mein Kind der größte Mist. Aber wer weiß, vielleicht ist es doch anders. Also ich muss auch lernen, mit Fehlern umgehen von meinen geistlichen Kindern, Enttäuschungen anzunehmen. Genauso geht mein Vater im Himmel mit mir, mit uns allen um. Also geistliche Vaterschaft ist etwas, das so gefragt ist in dieser Zeit, dass wir unsere Jungen segnen, freisetzen, glauben auch an das Wort Gottes, dass sie Dinge tun, die für uns jetzt vielleicht noch wahrlich unmöglich erscheinen, aber wo wir staunen werden. Und ich sehe das mit meinen geistlichen Söhnen und Töchtern. Ich gehe da manchmal durch große Aufs und Abs, aber wenn ich dann wieder sehe, wie Durchbrüche passieren, das tut mir so gut im Herzen. Und wir können da sitzen und einfach so sein, wie wir sind. Oder wir können sagen, nein, ich bin bereit, mich zu investieren in ein anderes Leben hinein, in andere Menschen hinein. Das ist dort, wo wir auch als Gemeinde, glaube ich, sehr, sehr gefragt sind, jetzt gerade in dieser Zeit. Dass wir nicht einfach hier sitzen und den Geist Gottes und seine Gegenwart, das ist gut. Aber wir müssen das der nächsten Generation weitergeben. Amen.
Ich möchte da einfach anknüpfen. Ich habe das schon letzte Woche, ist mir eine Vision in den Sinn gekommen, die ich vor etwa 10 Jahren hatte. Und ich sah die Leiter und die Ältesten vorangehen in einer Gruppe von Leuten. Hinter ihnen waren die Mitarbeiter und reife Gläubige. Und zuhinterst die Jungen und die Kinder. Und plötzlich sind diese Jungen haben uns überholt. Wir wollten sie zurückhalten, aber sie sind vorangegangen. Und sie sind in Autorität vorangegangen. Und da habe ich gedacht, gut, ich kann das zulassen. Ich stehe zurück. Aber ich habe auch gedacht, ich kann mich jetzt zurücklehnen. Die Jungen übernehmen das, das ist gut. Aber das ist nicht das, was Gott sagen möchte. Er möchte uns in eine andere Position bringen. Er möchte uns in diese Position bringen, die Jungen zu stützen, zu ermutigen. Wie du auch gesagt hast, das ist unsere Aufgabe geworden. Nicht meinen, wir müssen den Jungen sagen, wie sie es machen sollen. Sie sollen in ihrer eigenen Autorität vorwärts gehen, aber wir müssen hinter ihnen stehen, sie ermutigen, für sie beten, an sie glauben, sie stützen, wenn sie umfallen oder ihnen aufhelfen, was immer das heißt für uns. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass wir unser Denken auch über die Jungen erneuern und wissen, dass es nicht heißt, dass wir nichts mehr tun sollen, sondern dass wir sie stützen sollen.
Vielen Dank, Ursula, das ist sehr gut. Jetzt wollte ich einfach, dass wir aufstehen und dann spreche ich diesen Segen aus und setze das auch geistliche Vaterschaft, Mutterschaft frei auch hier und das, was Gott tun will. Vater, ich danke dir einfach, dass du es uns aufs Herz gelegt hast, Vater. Dass du unser Vater bist, dass wir Söhne, dass wir Töchter sind vom Allerhöchsten. Ich danke dir für diese Gewissheit, Vater. Und ich danke dir auch für dein Reden zu uns jetzt, dass wir nicht nur für uns selbst da sind, selbstgenügend, sondern Vater, dass wir alle berufen sind, geistliche Väter, geistliche Mütter zu sein. Vater, und ich danke dir jetzt für diesen Ruf und ich segne euch alle jetzt dort, wo ihr diesen Ruf spürt, dass ihr diesen Ruf empfangen dürft und erkennen dürft und festmachen dürft mit Gott, dem Vater, dass er euch gebrauchen kann als Väter, als geistliche Väter, geistliche Mütter. Vater, und ich danke dir für die nächste Generation jetzt auch gleichzeitig. Vater, ich danke dir für alle die Jungen, die sich sehnen nach geistlichen Vätern, nach geistlichen Müttern. Vater, dass du Menschen zusammenführst, jetzt gerade im Geist, wo wir erkennen, mit wem wir uns zusammentun sollen, wo wir einen Auftrag erkennen, jetzt gerade mit einer jüngeren Person zusammenzulaufen und sie zu stützen, zu beten, zu glauben, zu vertrauen und freizusetzen dort, wo das alles nötig ist. Vater, dass du einfach jetzt ein großes Werk machst, jetzt auch gerade heute in unserer Mitte, dass wir deine Hand sehen dürfen, Vater, und dass wir niemals mehr so waren, wie wir da reingekommen sind, sondern Vater, dass du Aufträge in unsere Herzen hineinlegst, sei es geistliche Väter, Mütter, sei es aber auch zu empfangen als geistliche Söhne und Töchter, Vater. Wir danken dir jetzt einfach und loben und preisen dich für alles, was du getan hast, auch in Uganda, was du weiterhin tun wirst. Wir sind gespannt auf dich. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Und wir sagen zusammen Amen.